wahrscheinlich gar nicht gehört und müsst
meine Lippen ablesen. Hörte mich denn jetzt? Ah, sehr schön. Ich habe vorhin gebetet, deswegen hatte ich die Augen zu. Und alle, die die Lippen lesen können, die haben auch gehört, was ich gesagt habe. Und die anderen, denen wird es der Geist gegeben haben. Wie Jan schon gesagt hat, gehen wir heute in den letzten Teil unserer Predigtreihe. Wir haben uns ja in den Philipperbrief eingegraben über eine ganze Zeit lang und heute ist der 8. Teil und wir gucken so in die letzten Verse des Philipperbriefes hinein. Und da kommt Paulus zu einem Punkt, also er hat ja diesen Brief geschrieben an eine Gemeinde in Philippi, wo er nochmal so das Letzte mitgibt, wo er ihnen auch eine Antwort auf etwas gibt, wo sie ihm etwas gebracht haben. Und das Thema für heute heißt unglaubliche Großzügigkeit. Großzügigkeit, finde ich, ist ja, wenn man Menschen so beschreibt, dann ist es was total Attraktives. Also wer ist nicht gerne mit großzügigen Menschen unterwegs? Wer wird nicht selbst gerne als großzügig eingeschätzt oder als Adjektiv von Leuten mit diesem Adjektiv beschrieben? Also Großzügigkeit ist etwas, was eine Ausstrahlung hat, was anziehend ist, da wo Menschen großzügig sind mit ihrem Lob, mit ihren Finanzen, mit ihrer Zeit, wo sie so etwas leben, das zieht an. Und Paulus schreibt in den Versen, die wir gleich lesen werden, etwas zu diesem Thema. Und zwar speziell auf das Thema Großzügigkeit mit Geld. Im Umgang mit Geld. So, wenn man in der Kirche über Geld spricht, ist es vielleicht nicht mal ein Tabuthema. Ich glaube, da sind wir drüber weg, zumindest wir als Kirche. Und trotzdem bleibt immer so ein bisschen was Heikles. Also irgendwie sollte man mit diesem Thema Finanzen, Geld, Großzügigkeit, wie man damit umgehen, doch irgendwie auch immer ein bisschen sensibel sein. Ich glaube, es liegt an zwei Bildern, die wir so vor Augen haben mögen. Das eine Bild ist so dieser evangelikale Fernsehprediger. Ja? Und am liebsten will ich es jetzt auch mal so nachspielen und sagen, jetzt legt noch eure Uhren und alles, was kaputt ist, auf euren Fernseher. Endlich habe ich die Chance und morgen wird es alles wieder in Ordnung sein. Nein, aber der evangelikale Fernsehprediger, der steht und noch die große Kollektenansage macht 10 Minuten lang, damit die Leute auch wirklich ihren Geldbeutel öffnen. Und ich habe so einen netten Scherz darüber gelesen, da ist er, der große Prediger, und der hat vorher in seiner Kirche alle Sitze einmal verdrahten lassen, also mit Strom. Und nun kommt diese Kollektenansage, 10 Minuten lang haut er alles raus und sagt, und wer Gott 100 Euro spenden möchte, der soll jetzt aufstehen. Das Echo war unglaublich, als er den Knopf gedrückt hat und alle Sitze mit Strom durchfuhren wurden. Als hinterher der Küster durch die Gemeinde läuft, sieht er immer noch 3 Schwaben, die an ihren Sitzen festgetackert sind. Das ist so das eine Bild. Also es geht nur um Geld, die wollen nur mein Geld. Und das andere Bild oder das, was vielleicht auch manchmal einfach Realität ist, ist dann so das andere. Das legt den Fokus auf die andere Seite. Da ist die verzweifelte Suche nach dem Kleingeld. Was kann ich noch aus meinem Klingelbeutel rausholen, während das Schlusslied gespielt wird und die Kollekte eingesammelt wird? Und auch dazu habe ich ein schönes Bild gelesen aus einer Kirche. Da geht der große Kollektenteller herum aus Kupfer, wird rumgegeben durch die Reihe und am Ende wird er fast leer nach vorne gebracht zum Pfarrer. Da nimmt der Pfarrer diese beiden Kollektenteller, hält sie dem Herrn entgegen und sagt, danke Herr, dass Sie wohlbehalten zurückgekommen sind. Also da ist auch diese Spannung drin von, man spricht über Geld, es geht um etwas, was ja scheinbar mir gehört, was ich habe, da will jemand vielleicht was von mir, wozu will man mich bewegen? Ist ja so als Zuhörer manchmal so die Frage, welche Motivation steckt dahinter? Und auf der anderen Seite, wie gehe ich eigentlich selbst tatsächlich damit um? Und wenn wir jetzt gleich in diese Verse reinschauen, dann geht es Paulus um etwas, was er gar nicht als großes Thema drüber schreibt, aber wo wir Hinweise drauf sehen können, wie kann eigentlich ein Umgang mit Großzügigkeit gelingen? Denn, so habe ich ja gerade angefangen, Großzügigkeit ist ja etwas, das möchte ich selber gerne leben, das ist etwas total Attraktives und das liebe ich bei anderen Menschen, Menschen, die großzügig sind. Paulus zeichnet auch ein Bild und das ist sehr anders als die beiden, die ich euch gerade so ein bisschen vor Augen gemalt habe. Und wir lesen den Text aus Philipper 4, die Verse 10 bis 20. Da heißt es, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr von allem Anfang an bewiesen. Liebe Philippa, ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann noch aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der ich es so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Ephroditus mir eure Gabe übergebracht hat. Sie ist für ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ein spannender Text, dann kommen noch Abschiedsworte und dann ist der Philipperbrief auch zu Ende. Dann unterschreibt Paulus und schickt ihn los. So, wenn man sich diesen Text, den wir gerade gelesen haben, diese 10, 11 Verse mal anschaut, dann kann man dort Hinweise entdecken. Und ich habe mal so drei rausgezogen oder möchte drei Hinweise mit uns anschauen, die Paulus uns dort gibt, wie man einen großzügigen Lebensstil denn leben kann. Und das eine ist, was wir bei ihm selbst sehen, wie er selbst mit Besitz umgeht. Und das andere ist, was er den Philippern zuschreibt, wie sie eigentlich damit umgegangen sind. Also drei Hinweise für ein großzügiges Leben. Wie komme ich eigentlich dahin? Paulus schreibt ja selber in dem Text, dass er es gelernt hat. Das war nicht von heute auf morgen da, sondern es waren scheinbar bei ihm auch Prozesse dahin, ein großzügiges Leben zu leben. Mein erster Punkt, der erste Hinweis heißt Zufriedenheit. Den finden wir bei Paulus. Der zweite Punkt wird sein, eine Zukunftsinvestition. Und der dritte Punkt wird sein, Opferbereitschaft. Starten wir mit Zufriedenheit. Also Paulus freut sich über die Unterstützung, die er von den Philippern erfährt. Er dankt ihnen dafür und macht dann deutlich, welche Einstellung er eigentlich zu dem Thema Besitz hat. Also zu Reichtum, das, was ich besitze. Wenn du hier zuschaust, dann hast du vermutlich ein Handy. Hoffentlich ist es in deinem Besitz und du musst es nicht durch die nächsten 36 Monate abbezahlen, weil es zu teuer war. Sondern auch du besitzt etwas in deinem Portemonnaie. Wir alle besitzen etwas. Und Paulus macht deutlich, wie gehe ich eigentlich damit um? Was macht das mit mir, das, was ich besitze? Ich lese mal Vers 11 und 12. Da heißt es, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Na, ist es nicht manchmal so unser Traum, alles im Überfluss zur Verfügung, keine Gedanken machen, ob ich mir das jetzt kaufe, ob ich mir ein neues Auto kaufe oder ob ich mir die Klamotten kaufe oder ob ich heute auch nochmal wieder essen gehe? Ist das nicht doch so ein bisschen auch mal Traum und der Wunsch, dahin zu kommen? Paulus sagt, er kennt das. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, nichts zu haben. Also Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Paulus hat das alles durchlebt, hat das alles mitbekommen und sagt nicht, das eine ist besser als das andere. Auch das gibt es ja durchaus in christlichen Kreisen zu sagen, Herr, wer arm ist, das ist der richtige Weg. Du darfst eigentlich gar nichts besitzen. Du musst völlig frei davon sein. Paulus kennt beides, viel zu haben und wenig zu haben. Mit beidem ist er, und das ist der Schlüssel, er ist mit beidem zufrieden. Er hat einen inneren Frieden, ist nicht irgendwie da etwas, was immer nach mehr verlangt. Und das finde ich schon erstaunlich. Wie ergeht es dir damit? Wie ergeht es mir damit? Und das sind ja auch schwankende Phasen. Mal ist es so, mal ist es so. Kennst du diesen Gedanken, dass die nächste Gehaltserhöhung, die müsste doch so ein bisschen mehr Zufriedenheit mit sich bringen, oder? Den Lebensstandard ein wenig zu erhöhen. Das ist ja auch das große Thema. Wir wollen auch in dieser Krise möglichst bei all den Investitionen, die die Regierung tätigen möchte, unseren Wohlstand erhalten und unseren Wohlstand mehren. Und dann ist da dieser Gedanke, wenn ich doch nur ein bisschen mehr hätte, dieses oder jenes besitzen würde, dann wäre ich zufriedener. Also ich bin schon zufrieden, aber dann wäre ich noch ein bisschen mehr zufrieden. Worin liegt das Geheimnis von Zufriedenheit? Viele Menschen glauben, dass das Geheimnis darin besteht, alles zu haben, was man sich wünscht. Dann wäre ich ja wunschlos glücklich. Wenn ich mehr Geld hätte, ein eigenes Haus, ein neueres Auto, dann wäre ich zufrieden. Dann würde dieses innere Gefühl da sein, so jetzt ist es okay, ich muss nichts mehr hinterherjagen. Ich habe jetzt alles, jetzt bin ich zufrieden, so ist es okay. Aber letztlich haben wir doch alle schon die Erfahrung gemacht, dass mit dem Eintreten dessen, was wir uns so gewünscht haben, also was weiß ich, das neuere Auto, das eigene Haus, die Gehaltserhöhung, das neue Handy, die anderen Klamotten, was auch immer, die Zufriedenheit nur für einen sehr kurzen Moment gebracht hat. Dieses innere, oh, jetzt habe ich's. Kennst du das? Du gehst einkaufen und denkst, boah, sind das coole Produkte im Regal? Die brauche ich unbedingt. Du kaufst es und nachdem du bezahlt hast, denkst du, ja, eigentlich brauchst du auch nicht. Kann ich auch wieder umtauschen. Es geht nur darum, es einmal zu haben. Aber die Zufriedenheit, die sich einstellt, die ist nur sehr kurz, weil auf einmal die nächsten Wünsche schon sich hinten anstellen. Der Zufriedenheitsmoment ist sehr, sehr kurz. Das lernen meine Schüler im Wirtschaftsunterricht auch schon. Die Bedürfnisse eines Menschen sind unbegrenzt. Und die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung sind begrenzt. Daraus erwächst wirtschaftliches Handeln. John D. Rockefeller, der erste Milliardär der Weltgeschichte, hat so eine Öl-Company gegründet, wurde einmal gefragt, wie viel Geld ist nötig, um einen Menschen glücklich zu machen? Und er hatte eine weise Antwort. Er sagte, immer nur ein bisschen mehr, als er hat. Paulus sagt, dass seine Zufriedenheit unabhängig von seinem Besitz ist. Deswegen kann er viel haben oder auch hungern. Seine Zufriedenheit ist nicht von seinem Besitz abhängig. Es ist völlig legitim, reich zu sein, viel zu besitzen, aber es kann nicht die Quelle unserer Zufriedenheit sein. Hast du mal überlegt, wann man eigentlich reich ist? So vielleicht ab einer Million? Oder ist es so ab 57.000, ab da greift der Spitzensteuersatz in Deutschland, ist man dann reich? Oder in dem Vergleich weltweit, also wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, dann gehörst du zu den reichsten 15% der Welt. Ab wann ist man eigentlich reich? Wie definiert man das? Einer meiner Lieblingszitate von einem weisen Menschen, auch wenn es nicht aus der Bibel kommt, heißt, reich ist, wer weiß, dass er genug hat. Auch das drückt genau diese Zufriedenheit aus, von der Paulus hier schreibt. Für Paulus liegt das Geheimnis wirklicher Zufriedenheit in dieser lebensverändernden Freundschaft mit Jesus Christus. Er schreibt nämlich genau in den beiden Versen, in Vers 13, also nach diesen beiden Versen, schreibt er, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Derjenige, dieser Jesus Christus, der macht mich stark, der gibt mir diese Zufriedenheit. Da kann ich reich sein und ich kann arm sein, aber meine Zufriedenheit ist unabhängig davon. Sie liegt allein in Jesus Christus. Paulus hat gelernt, nicht von äußeren Reserven zu leben, sondern von seiner inneren Quelle. Einer der Gründerväter der USA, Benjamin Franklin, sagte einmal, Zufriedenheit macht arme Menschen reich. Unzufriedenheit macht reiche Menschen arm. Hast du es auch schon mal erlebt, dass es reiche Menschen gibt, die total unzufrieden sind mit ihrem Leben, also die viel besitzen, und Menschen, die eigentlich wenig haben und trotzdem so eine Zufriedenheit, so eine, ein Ich habe genug ausstrahlen, wie angenehm das ist? Ich habe manch ein solches Erlebnis gehabt und auch in diesen speziellen Momenten, wir sind mal in Indien gewesen, haben dort Leute in einem Slum besucht, die nichts hatten, die mit vielen Menschen, 6, 7 Leuten in, keine Ahnung, 12 Quadratmeter Lehmhütte gewohnt haben. Die hatten nichts, aber die waren so zufrieden, dass sie uns beim Abschied auch noch ihr letztes Geld in die Hand gedrückt haben. Einfach als ein Geschenk. Und man steht eigentlich beschämt da. Aber diese Menschen haben so eine Zufriedenheit ausgedrückt, obwohl sie nichts hatten, in unseren Augen gar nichts hatten. Aber in Wirklichkeit hatten sie etwas anderes ergriffen, nämlich Jesus Christus als ihren Halt und das Wissen darum, dass sie immer, egal ob du viel oder wenig hast, ein Segen sein können. Paulus war reich, weil er in Jesus Christus das Geheimnis der Zufriedenheit entdeckt hatte. Den zweiten Hinweis, den wir bei Paulus sehen können, heißt Zukunftsinvestition. Paulus hat im Laufe der Zeit mehrfach finanzielle Unterstützung von dieser Gemeinde in Philippi erhalten. Das erzählte ja, und es war so ziemlich die einzige Gemeinde, oder es war die einzige Gemeinde, mit der er das überhaupt so praktiziert hat. Scheinbar wollte er nicht von allen möglichen Gemeinden abhängig sein, aber bei dieser einen, die er so besonders lieb hatte, mit denen hat er das gemacht. Und sie haben ihn mehrfach unterstützt. In seinem Brief bedankt er sich und geht in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ja nochmal auf diese erhaltene Unterstützung ein. Und in dem Zusammenhang sagt er zum einen, wie dankbar er dafür ist. Auf der anderen Seite macht er aber auch deutlich, dass es ihm nicht darum geht, dass er noch mehr Geld von ihnen bekommt, sondern er stellt ihren eigenen Gewinn, den sie aus ihrer Unterstützung haben, heraus. Jetzt könnte man sagen, psychologisch guter Schachzug, lieber Paulus. So sagen, nee, ich will mehr, sondern es ist euer Gewinn, wenn ihr gebt. Aber nehmen wir mal an, Paulus ist von Gottes Geist ergriffen und er meint es ernst. Und das, was wir in der Bibel lesen, und so nehmen wir das ja bei uns in unserer Kirche, dass die Bibel eine Autorität ist, dass es das Wort Gottes ist und dass es uns nicht anlügt, dass es keine psychologischen Hintertürchen öffnet, sondern dass das, was Paulus hier schreibt, die Wahrheit ist. In Vers 17 schreibt er, denk jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Paulus erwähnt an dieser Stelle nicht direkt, welchen Gewinn sie denn davon haben. Also er sagt nicht, also wenn ihr gebt, komme ich als Gastsprecher oder ihr kriegt 10% im Paulus-Fanshop. Das macht er nicht deutlich. Da können wir an anderen Stellen in der Bibel sehen, was denn dieser Gewinn eigentlich ist. Wenn man sich den Abschnitt anschaut, dann sieht man, dass Paulus Fachbegriffe benutzt, die eigentlich aus der Buchhaltung und dem Bankgewerbe kommen. Also wir haben das vorhin einfach so gelesen, wenn man den Text mal studiert, sich die ursprünglichen Wörter anschaut, unterschiedliche Bibelübersetzungen, dann findet man tatsächlich Fachbegriffe, die Paulus genommen hat, um damit einen Sachverhalt darzustellen. In Vers 15 spricht er von Geben und Nehmen und die eigentlichen Wörter, die dahinter stecken, sind Einnahmen und Ausgaben, also die beiden Seiten des Hauptbuches eines Buchhalters, da wo das eingetragen wird, in der Gewinn- und Verlustrechnung. In Vers 17 spricht er von Gewinn, von Profit, von Zinsen und in Vers 18 heißt es schließlich, ich habe alles erhalten. Und das, was irgendwie so lapidar klingt, heißt im Original eigentlich, er bestätigt eine Summe vollständig erhalten zu haben und stellt eine Quittung darüber aus. Und mit Hilfe dieser Formulierung aus der Fachsprache der Wirtschaft erklärt Paulus, dass Geben eine Investition ist. Und er koppelt das an das Bild eines Landwirtes. Ein Landwirt, der aussät. Also der hat Saatgut und schmeißt es in die Erde. In einer anderen Übersetzung heißt Vers 17 folgendermaßen, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Also es geht nicht darum, mehr für mich zu haben, sondern ihr selbst profitiert davon, dass ihr mich unterstützt. In 2. Korinther 9, Vers 6 schreibt Paulus, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Geben ist also wie Säen, sagt Paulus. Da ist ein Landwirt, der sät und der gibt ja erstmal von seinem Saatgut weg. Also der hat irgendwie so eine Schüssel, da hat er sein Saatgut drin und dann läuft er über den Acker. Also zumindest früher war es so, heute haben wir irgendwie große Maschinen. Aber der hat Saatgut, da könnte er ja auch irgendwie sein Brot rausbacken. Aber er nimmt das und wirft es in die Erde. Es ist weg. Also er könnte natürlich hingehen und jeden einzelnen Korn wieder aufsammeln. Das wäre extrem mühsam und wird wenig bei rumkommen. Aber er gibt es erstmal aus der Hand raus. Er schmeißt es weg. Er hat es nicht mehr in Händen. Und da könnte man sagen, das ist ja doof. Mann, das, was du hast, gibst du weg. Wovon willst du dein Brot backen? Jetzt haben wir alle in der Schule aufgepasst und wissen, okay, das Saatgut fällt in die Erde, das stirbt, das wächst und es kommt etwas Neues raus. Es bringt hoffentlich viel Frucht. Es wächst etwas Größeres raus. Es vervielfacht sich. Der Bauer weiß, der Landwirt weiß, ich investiere in die Zukunft. Ja, ich muss warten, das muss ich aushalten, bis etwas gewachsen ist. Und es braucht auch noch ein paar andere Faktoren. Das kann ich gar nicht beeinflussen, das habe ich gar nicht in der Hand. Aber ich investiere mit dem, was ich weggebe, in die Zukunft, damit etwas daraus hervorgeht. Wir ernten, was wir sehen, sagt Paulus. Das ist ein geistlicher Grundsatz und lässt sich nicht nur auf das Thema Finanzen, sondern lässt sich auf viele Lebensbereiche ausweiten. Sehen wir Gutes, sehen wir Ermutigung, sehen wir Wertschätzung, sprechen wir etwas an Gutem in Menschen hinein und wie gehen wir mit unserem Finanzen um? Denn das, was wir sehen, werden wir ernten. Das ist ein geistliches Prinzip. Was auch immer wir Gott geben, er vervielfacht es, sei es unsere Zeit, unser Zuhause, unser Geschenke, unsere Zuwendung oder unser Geld, unsere Worte. Was wir für unsere Investition bekommen, ist nicht immer Geld. Ich stehe nicht und sage, wenn du 10 Euro gibst, kriegst du 100 zurück. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Aber sie sagt, Gott nimmt das und er vervielfacht es. Das, was wir vielleicht gar nicht sehen, das, was an Frucht daraus erwächst. Und manchmal dürfen wir ein bisschen davon sehen, Anteile davon. Wir sehen, wie sich das Leben von Menschen verändert. Wie Menschen in das Reich Gottes hineinkommen, ihr Leben völlig verändert wird. Wie Hungrige satt werden, wie Kranke geheilt werden. Immer wieder dürfen wir das hier schon auf Erden sehen, weil das Reich Gottes angebrochen ist. Es ist da und wir dürfen etwas von dem Lohn, von dem, was dort gewachsen ist, schon sehen. Aber es ist noch nicht alles. Denn auch das sagt die Bibel, es ist nur ein Vorgeschmack auf das, was eines Tages sein wird. Da, wo wir den Lohn wirklich sehen werden, nämlich im Himmel. Der Grundsatz des Neuen Testaments besagt, dass wir, wenn wir einen Schatz im Himmel in der Ewigkeit haben wollen, wir ihn nur hier im Voraus auf der Erde abschicken können. Den kannst du dir im Himmel nicht mehr erwerben. Das, was wachsen wird, kannst du nur jetzt aussehen, das funktioniert im Himmel nicht mehr. Und das ist Paulus auch Ermutigung zu sagen, hey, guck mal, ihr investiert in diesem Fall in mich, sagt Paulus, aber ihr werdet etwas an Gewinn davon haben. Gott wird es vervielfachen und ihr werdet euren Profit haben. Paulus dritter Hinweis heißt Opferbereitschaft. Also der erste Hinweis, so als Grundlage für einen großzügigen Lebensstil, war diese innere Zufriedenheit, die nicht aus meinem Besitz, sondern aus der Beziehung mit Jesus Christus erwächst. Als absolutes Fundament. Wenn ich nämlich im Kopf habe, ich brauche mehr, dann verhindert das ein großzügiges Leben. Das ist also der innerste Kern, diese innere Zufriedenheit, die wir haben müssen. Ich kann viel besitzen und auch arm sein, davon ist meine Zufriedenheit nicht abhängig. Davon ist übrigens auch nicht abhängig, ob ich großzügig sein kann. Ich kann arm sein und trotzdem großzügig sein. Paulus zweiter Hinweis drückt sich dadurch aus, dass ich mein Geben als eine Investition in die Zukunft verstehe. Es ist nicht einfach weg, sondern es vermehrt sich und spätestens in der Ewigkeit werde ich das Ergebnis, diesen Schatz, sehen können. Und nun sind wir bei diesem dritten Hinweis für einen großzügigen Lebensstil und das ist Opferbereitschaft. Paulus wechselt von der Welt der Wirtschaft, also die Worte, die er dort benutzt hat, in die Tempelsprache. Er schreibt, dass etwas so Weltliches, so was Profanes, wie ein materielles Geschenk, also wie dieses Geld, was er bekommt, zuallererst so ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. So heißt es in Vers 18. Und Paulus benutzt eine Sprache, was den Leuten damals total präsent war. Da werden Tiere genommen, sie werden zum Tempel gebracht und sie werden auf einen Altar gelegt und werden verbrannt, zumindest Teile davon. Und es steigt ein Duft auf, das wirst du vom Grillen können. Wir haben ja Sommer und die Leute um uns herum fangen alle an zu grillen, du selber hoffentlich auch, meinetwegen auch Grillkäse als Vegetarier. Aber wenn du Fleisch verbrennst, dann habe ich das schon, und das werden viele von euch auch erlebt haben, ganz schnell die Nachbarn haben, die drumherum stehen und sagen, das riecht aber lecker. Boah, da kriegt man ja auch Hunger, habt ihr nicht noch was über? Es steigt ein Wohlgeruch auf. Dieses Bild benutzt Paulus nicht vom Grillen, sondern von dem, wo er auf das Alte Testament zurückgreift und sagt, hey, es gibt einen Wohlgeruch, der aufsteigt vom Altar, wenn wir etwas von unserer Dankbarkeit dorthin geben, was zu Gott aufsteigt. Er sagt, ich habe etwas von euch bekommen, ihr habt mir etwas gegeben, aber eigentlich ist es etwas, was zu Gott aufsteigt, wo Gott sich drüber freut. Und diesen Begriff, den Paulus benutzt, ist der gleiche Ausdruck, den Paulus auch für den Kreuzestod Jesu gebraucht, der sein Leben für uns geopfert hat. Dieses Wort bringt einen Akt größter Liebe zum Ausdruck. Nicht ein Pflicht, ein ich geiße mich selbst, sondern es ist ein Ausdruck von Liebe. Wir können uns, und das finde ich immer wieder wichtig zu erwähnen, uns unsere Erlösung, also gerecht vor Gott dazustehen, nicht verdienen. Durch kein Opfer dieser Welt, durch kein Penny, den du gibst, durch keinen Cent, könnten wir gerecht vor Gott dastehen. Das können wir uns nicht erkaufen. Ich kann mir Gottes Liebe und seine Annahme kann ich mir nicht erkaufen. Das funktioniert nicht. Allein Jesu Kreuzestod lässt mich gerecht und schuldenfrei vor Gott stehen. Allein das nimmt meine Scham weg, dass ich nicht perfekt bin. Allein das macht es möglich. Das Opfer Jesu, sagt man, war ein vollständiges, vollkommenes und genügendes Opfer. Und wir können einer Sache, die vollständig, vollkommen und genügend ist, nichts hinzufügen. Das funktioniert nicht. Ein Glas, was bis zum Rand voll ist mit Wasser, dem kannst du nichts mehr hinzufügen, außer du kippst etwas rein und es geht etwas anderes verloren. Leider versuchen wir Menschen das immer wieder mal gerne. Wir meinen, wir könnten oder müssten durch irgendwelche Taten Jesu Werk vervollständigen. Da würde doch noch irgendwas fehlen. Irgendwie muss ich doch ein bisschen was noch dazu beitragen. Aber wenn wir das versuchen, nehmen wir in Wirklichkeit etwas von dem weg und füllen es mit Gift. Wir nehmen Glas Wasser, wir nehmen etwas von dem Wasser weg. Wir versuchen etwas hinzuzufügen und das vergiftet am Ende alles. Das Opfer, das Paulus hier meint, bei dem geht es nicht um Gerechtigkeit vor Gott. Er sagt nicht, hey, ihr gebt mir was und deswegen werdet ihr gerecht vor Gott, deswegen könnt ihr vor Gott bestehen, sondern das Opfer, das wir bringen können, ist ein Lob- und Dankopfer. Und unsere Großzügigkeit im Geben darf und sollte ein Teil davon sein. Auch Lob- und Dankopfer können schmerzhaft sein, ja. Die können uns das, was wir eigentlich für etwas anderes einsetzen wollten, herausfordern, es doch wegzugeben. Es hat einen Preis, das hat Opfer ja so in sich. Geben ist schwer und widerspricht eigentlich unserem Innersten, unserem alten Menschen, das doch eher mehr für mich als für den anderen. Aber es ist ein Akt, der uns mehr als alles andere befreit von der Bindung, die wir sonst vielleicht ans Geld entwickeln würden oder die wir haben. Wenn du eine Bindung an Geld hast, ist der Schlüssel dazu, es wegzugeben. Und es wird dich frei machen. Ein solches Opfer ist Gott willkommen. In einer anderen Übersetzung heißt es, ein Opfer, das Gott gefällt. Daumen hoch. Das, was wir geben, gefällt Gott. Wir können Gott gefallen, indem wir aus einer Liebestat heraus ein Opfer bringen. Andere großzügig beschenken und unterstützen, ins Reich Gottes investieren. Unsere Großzügigkeit, und auch das ist wichtig, ist immer das Resultat von Gottes Großzügigkeit. Nicht, weil ich es aus mir heraus tun könnte. Im Geben ist Gott nämlich unschlagbar. Du wirst ihn nicht überbieten können, das musst du auch gar nicht. Aber wir dürfen etwas von seiner Charaktereigenschaft erlernen und widerspiegeln. Paulus schließt diesen Abschnitt mit einer Verheißung und damit komme auch ich zum Ende dieser Predigt. Ich lese mal Vers 19 und 20. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und ich habe mir das so als Bild vorgestellt. Ich stehe da als Papa mit einer XXL-Tüte Gummibärchen. Da sind die roten drin, die grünen, die orangenen und all die anderen Farben, was man so kriegen kann. Und die sind voll. Die Tüte ist richtig voll. Und nun kommt mein Sohn und der hätte gerne was. Und ich gebe ihm gerne, ich gebe ihm eine ganze Hand voll und sage, hey, die sind für dich. Darfst du aber auch gerne mit deiner Schwester teilen. Und dann kann er sagen, oh, also die 13 Stück, das ist eine ungerade Zahl, die kann man gar nicht teilen. Die behalte ich für mich. Oder er kann erleben, dass er seiner Schwester etwas abgibt, zu seinem Papa zu kommen und zu sagen, Papa, guck mal, meine Hand ist leer, da passt wieder was Neues rein. Die Tüte ist voll. Wir dürfen etwas von Gott empfangen, aber das wird nur funktionieren, wenn wir leeren Händen zu Gott kommen. Und leere Hände ist kein schlechtes Zeichen, sondern ist eine empfangende Haltung vor Gott. Und gleichzeitig dürfen wir etwas von dem, was Gott uns immer wieder schenkt und anvertraut, weitergeben, um ein Segen zu sein. Das wünsche ich uns, dass wir einen großzügigen Lebensstil erlernen. Das ist nicht von heute auf morgen da. Das ist nie schwarz-weiß, sondern es ist immer ein Prozess. Paulus sagt, er hat es gelernt. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Schritte machen, einen großzügigen Lebensstil zu leben. Weil es so etwas Attraktives ist, weil es nämlich Gott widerspiegelt. Diesen großzügigen Gott, der alles für uns gegeben hat, der nichts zurückgehalten hat. Aus Liebe zu uns. Ich wünsche euch Gottes Segen für diese Woche. Und wenn du magst, steig nochmal mit ein. Wir haben nochmal einen Song zusammen.